Schlagt doch eure Bibeln auf bei Psalm 119. Und zwar lesen wir hier ab Vers 9 bis und mit 16. Psalm 119, 9 bis 16. Das ist Gottes Wort. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachte deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. Himmlischer Vater, gib uns Aufmerksamkeit auf dein gutes Wort, gib uns Verständnis, sodass wir erkennen können, was du uns zu sagen hast. Gib uns offene Ohren und gib mir Lippen, die deinen Ruhm verkünden. Amen. Der Psalmist beginnt diesen Abschnitt seines Gebets mit einer Frage. Und diese Frage schließt an das an, was er zuvor schon sagte. Über das Leben vor Gott, über das Leben unter der Anleitung des Gesetzes Gottes. In Vers 1, da haben wir das gelesen, als wir anfingen hier in diesem Psalm zu lesen. Vers 1, das ist sozusagen die Überschrift des Psalms. Oder wir könnten auch sagen, die Einführung in das Thema, das er im ganzen Psalm dann detailliert für alle Bereiche des Lebens ausführt. Im Psalm 119 werden alle Bereiche des Lebens angesprochen und die Beziehung zu Gottes Geboten in diesen Bereichen des Lebens. Und dieser erste Vers, Psalm 119, ist gleichzeitig ja auch ein Statement, haben wir festgestellt, also eine Tatsache, die so gesagt wird, so ist es. Glückselig ist der, der im Weg untadelig ist, der im Gesetz des Herrn wandelt. Mit anderen Worten, der Mensch, der nach Gottes Anweisungen lebt, dieser Mensch ist wahrhaft glücklich. Er hat ein gesegnetes Leben. Und daran schließt der Beter nun an diesen ersten Vers. In Vers 9 hängt er wieder an, was er im ersten angefangen hat. Wir dürfen annehmen, dass der Psalmist hier nun sich selbst meint, wenn er so fragt, wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Der junge Mann ist er selbst. Und er stellt diese Frage eigentlich nicht nur so in den Raum, sondern er stellt sie auch an Gott, weil er spricht Gott im Du an. Und wenn es so ist, sagt er und denkt er, wenn es so ist, dass der Mensch, der untadelig lebt, ein von Gott gesegnetes Leben hat, ein glückliches Leben hat, wie kann er dann dieses Untadeligsein erreichen? Das ist die Frage, die hier drin ist. Ich möchte so ein gesegnetes Leben. Wie kann ich untadelig sein, damit ich das erreiche? Und der Beter braucht hier in diesem Vers 9, braucht er ein Synonym für dieses Untadeligsein, das im ersten Vers genannt ist. Nämlich, er spricht hier von der Reinheit bewahren. Also wie kann jetzt ein junger Mann wie ich seine, ich meinte nicht mich selbst damit, wie kann ein junger Mann wie ich seine Reinheit bewahren? Ein weiteres Synonym dafür braucht er dann in Vers 11. Da sagt er, nicht sündigen, also seinen Weg untadelig gehen, die Reinheit bewahren, nicht sündigen, das gehört alles in das Gleiche hinein. Es fällt hier schon zu Beginn dieses langen Psalms auf, dieses längsten aller Psalmen, was dann immer wieder wiederholt wird im Psalm. Der junge Mann, der ein wahrhaft glückliches Leben haben möchte, der sieht sein Glück darin, dass er gemäß den Anweisungen Gottes lebt. Das ist sein Glück. Dadurch wird er glückselig, dass er gemäß den Anweisungen Gottes lebt. Es geht ihm um seinen Wandel, sein ganz praktisches Leben. Und damit lehrt er, was auch der Herr Jesus und die Apostel lehren, ein glückseliges Leben, eines, das von Gott gesegnet wird, das besteht nicht darin und wird nicht dadurch erreicht, dass man die richtige Weltanschauung hat oder dass man an die Existenz des richtigen Gottes glaubt, dass man sich zur richtigen Lehre bekennt. Obwohl das alles dazugehört, natürlich, diese Dinge brauchen wir, um dann auch das richtige Leben zu führen. Aber sie sind nicht das eigentliche und nicht das letzte Ziel. Das Ziel ist, einen Wandel zu haben, einen Weg zu gehen, auf dem man untadelig geht. Untadelig, das heißt, dass man so lebt, dass man nicht zu tadeln ist. Das heißt, dass einem nichts Schlechtes vorgeworfen werden kann. Und dass man seine Reinheit bewahrt, das heißt, dass unser Leben mit nichts Bösem vermischt ist. Rein bedeutet unvermischt. Das ist nur das Gute. Das ist das, was wir uns wünschen auf diesem Weg. Und was wiederum bedeutet, eben, dass wir nicht gegen Gott sündigen, Vers 11. Das ist der größte Wunsch und das Gebet des Psalmisten, dass dies über sein Leben gesagt werden kann. Und dies kommt weiter zum Ausdruck, auch in den Versen 13 und 14. Dort nennt er weitere praktische Äußerungen eines so gesegneten Lebens. Er spricht von seinen Lippen, die erzählen von dem Gesetz, also seine Lippen, die das, über das Gesetz sprechen und gut über es sprechen. Und er spricht vom Weg der Zeugnisse, dass er am Weg der Zeugnisse Freude hat. Also das heißt, sein Reden und sein Wandeln ist von Gottes Weisung, von Gottes Willen bestimmt. Wie er spricht und wie er tut, das ist ganz praktisch. Er sieht sich erst als glückselig an, als einer, der ein wahrhaft gesegnetes Leben hat, wenn es ihm gelingt, ganz in dieser Weise zu leben. Vorher ist er nicht glückselig, nicht zufrieden. Und deshalb fragt er, wie kann das geschehen? Wie kann ich denn so weit kommen? Wie gelingt mir das? Und er gibt sich gleich selbst die Antwort. Haben wir gelesen. Indem ich mich bewahre nach deinem Wort, gemäß deinem Wort. Um das richtig zu verstehen, sodass wir es dann auch eben richtig für uns anwenden können, wollen wir noch einmal die poetische Form dieses Psalms bedenken. Dieser Psalm, diese typisch hebräische Form der Poesie, im Psalm ist ganz im Einklang mit dem Hauptanliegen des Psalms. Es geht im Psalm um das Wort Gottes in all seinen Wirkungen und Formen der Äußerung. Und der ganze Psalm ist dann auch ein Spiel mit Worten. Es geht um das Wort und im Psalm wird mit Worten sozusagen poetisch gespielt, sogar mit Buchstaben. Jeder Buchstabe des hebräischen Alphabets steht 8-mal am Anfang eines Verses. Also die ersten 8 Verse beginnen mit dem Buchstaben Aleph. Erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und dann geht es weiter. 8-mal kommt dann der Buchstabe Bet. Das ist der 2. Buchstabe des Alphabets. Und dann ist das 22-mal so. Immer 8 Verse mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets. Das ist eine Kunst, das so hinzubekommen, nicht wahr? Da hat jemand sehr, sehr lange und gut nachgedacht, bis er das so organisieren konnte. Und dann kommt dazu, in den meisten der Abschnitte, dieser 8er Abschnitte, werden auch noch 8 Synonyme für Torah, also für das Gesetz, gebraucht. 8 verschiedene Wörter, die alle vom Gleichen sprechen, vom Gesetz Gottes. Und dadurch zeigt der Psalm, dass wir unter Gesetz alles verstehen müssen, was wir darunter alles verstehen müssen, durch diese Synonyme. Und das Gesetz Gottes ist ja nicht nur eine Auflistung von Vorschriften, die es zu halten gilt, das ist es auch, das Gesetz ist auch eine Reihe von Vorschriften, aber das ist nur ein Teil der Bedeutung von Gesetz. In unserem heutigen Abschnitt finden wir dann die Synonyme Wort, und zwar Wort mit 2 verschiedenen Worten ausgedrückt. Also das auf der einen Seite ist Dabar und Imra, das sind hebräische Begriffe für Wort. Und das Wort Gottes umfasst alles, was Gott spricht und auch wodurch er handelt und wodurch er regiert. Das tut er alles durch sein Wort und dann auch durch die Gebote. Es kommt das Wort Gebote vor. Ordnungen, Bestimmungen, Zeugnisse, Vorschriften und Satzungen. Das sind 8 Synonyme. Das alles ist Gottes Torah, Gesetz. Im ersten Vers, den wir die Überschrift genannt haben, da kommt dann am Anfang Torah vor. Und dann kommen all die vielen Synonyme für Torah. Das alles bedeutet Gottes Gesetz. Durch diese Arten der Äußerung offenbart sich Gott. Er offenbart sich in seinem Wort, in seinen Vorschriften, in seinen Ordnungen, Bestimmungen, Zeugnissen und so weiter. Er macht sich selbst bekannt. Er zeigt, wer er ist, was er will und was er von uns will und was er vollbringt. Er vollbringt alles, was er will. Das alles zeigt er durch sein Wort, durch das Gesetz, durch all diese Synonyme. Auf der anderen Seite nennt der Psalmist das Gesetz, die Worte, die Bestimmungen, Zeugnisse, Gebote, Ordnungen und so weiter, nennt er auch ein Mittel zur Frömmigkeit. Das Gesetz ist ein Mittel zur Frömmigkeit. Er fragt ja, wie kann denn ein junger Mann seine Reinheit bewahren, also fromm leben? Und er antwortet, dadurch, dass er sich an dein Wort, an dein Gesetz, an deine Gebote, Satzungen, Ordnungen, Bestimmungen, Zeugnisse hält. Er wird glückselig, wenn er Gottes Gesetz auf sein Leben, auf seinen Wandel anwendet. Und wenn wir das jetzt so sagen, dann müssen wir natürlich auch vorsichtig sein und uns in Acht nehmen, dass wir hier nicht einem Missverständnis aufsitzen, das weit verbreitet ist. Wir werden ja im Neuen Testament ganz deutlich gelehrt, dass das Gesetz nicht dazu gedacht war und auch nicht in der Lage ist, uns zu gottgefälligen Geschöpfen zu machen. Das Gesetz kann uns nicht verändern, nur das Gesetz. Das Gesetz mit seinen Vorschriften verlangt von uns nur, wie wir sein sollen. Das Gesetz verlangt, wie wir sein sollen. Und es verurteilt uns, wenn wir dann nicht so sind, wie wir sein sollen. Das Gesetz hat auf der einen Seite diese fordernde Art und dann auch die verurteilende Art. Galater 3, Vers 11 schreibt der Apostel Paulus, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt werden kann, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist übrigens ein Zitat aus dem Alten Testament, damit wir nicht meinen, im Alten Testament ist das Gesetz und im Neuen ist der Glaube. Nein, das ist nicht so. Hier im Alten Testament ist der Glaube, aus dem wir leben werden, genannt. Habakkuk 2, 4. Aber der Psalm lehrt uns nicht, dass wir durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Das lehrt er nicht. Der Psalmist spricht als ein Kind Gottes, als jemand, der bereits durch den Geist Gottes neu geschaffen ist. Das können wir sehen an seiner Haltung, die er hier gegenüber Gott hat und gegenüber seinen Geboten. Er ist einer, der betet, einer, der bereits gerechtfertigt ist, neu geschaffen und mit dem Geist Gottes ausgerüstet. Es ist Gottes Werk durch seinen Geist, ja, dass ein Mensch das Gesetz Gottes überhaupt lieben kann. Das tun wir nicht, wenn wir nicht durch den Heiligen Geist neu gemacht sind. Und wir wollen es auch nicht von Herzen halten, das Gesetz, bevor wir neu gemacht sind. Und diese Neuheit des Lebens, das ist die Erfahrung des Psalmisten. Drum betet er erst auf diese Weise. Und deshalb versteht er das Gesetz und seine Wirkungen nicht so, dass er durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt werden kann. Das sagt er nicht und an keiner Stelle, sondern er spricht hier von dem, was wir erfahren, wenn wir als Gerechtfertigte, als neugeborene Kinder Gottes das Wort Gottes hören und es anwenden, ihm gehorchen. Das sollen wir ja, die Neugeburt oder die Rettung, die Rechtfertigung, das Heil, das durch Christus kommt, das befreit uns nicht von dem Gesetz, sondern von dem Fluch des Gesetzes und von der Macht der Sünde, die uns hindert, nach Gottes Geboten zu leben. Also er spricht, der Psalmist spricht in diesen Synonymen, die er für das Gesetz braucht, von der vielfältigen Gestalt des Gesetzes. Es ist Zeugnis, das heißt Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Das Wort Gottes bezeugt uns, was Gott getan hat. Es ist Weisung, also Torah, das Wort Torah, das bedeutet Weisung, Anleitung, die uns hilft, den guten Weg zu sehen und ihn zu gehen. Das ist die Bedeutung von Gesetz in der Bibel. Das Gesetz ist auch Ordnung, wie er hier sagt. Und Ordnung bringt Frieden und Sicherheit. Denn im 1. Korintherbrief sagt der Apostel Paulus, unser Gott ist nicht ein Gott, der Unordnung, sondern des Friedens. Also die Ordnung bringt Frieden und bringt Sicherheit, gibt uns einen geborgenen Rahmen, um zu leben. Und dann eben auch das Wort, das Gesetz ist Wort. Wort, das Gott spricht und es geschieht. Immer wenn Gott spricht, dann geschieht die Sache, die er spricht. Interessant ist, dass im Hebräischen das Wort für Wort, also Dabar, das bedeutet auch Sache, eine Sache. Wir können ohne den leisesten Zweifel sagen, dass alles, was Gott nach dem Sündenfall Adams gesprochen hat, in seinem Wort, in seinem Gesetz, in seinen Ordnungen und so weiter, das führte schließlich zu unserem Heil. Also sein Gesetz, wenn wir das als Sammelbegriff nehmen, das führt zu unserem Heil. Natürlich nicht direkt, indem wir durch das Tun des Gesetzes das Heil verdienen, sondern indirekt. Ja, es begann mit dem Wort an Adam, nachdem er gefallen war. Adam, wo bist du? Hat Gott Adam zur Besinnung gerufen. Wo bist du jetzt, Adam? Denk darüber einmal nach. Das ist das Wort, das an Adam ging. Und dann ging es weiter mit der Verheißung an Adam und Eva, der Verheißung des Nachkommens der Frau, des Retters. Und dann kommen die zeremoniellen Bestimmungen später, die Anordnungen für die Opfer und die Gottesdienste, auch die juristischen Anweisungen, das sind die sogenannten Fallgesetze im Alten Testament, die Gebote, die Anklagen, die Gott an sein Volk bringt durch die Propheten. Alle diese Worte gab Gott, damit sie zu dem einen Wort hinführen, das Wort, das Fleisch wurde und unter uns wohnte und uns von dem Fluch der Sünde erlöste. Alle Worte Gottes führten hin zu dem einen Wort Gottes, dem Sohn Gottes. Ich bin überzeugt, dass der Psalmist in diesem umfassenden Sinn über das Gesetz denkt. Wenn er seinen Segen für sein Leben besingt, und darum sehnt er sich danach und betet dafür, dass er gestärkt wird, auf diesen Wegen zu wandeln, seine Reinheit zu bewahren, nicht zu sündigen. Ja, was ist das für ein Segen, wenn wir einmal sagen könnten, jetzt sündige ich nicht mehr. Jetzt kann ich Gottes Gebot in allem halten. Dahin kommen wir natürlich in diesem Leben nicht. Aber wir sehnen uns danach. Und so kommen wir zu einer weiteren, absolut wichtigen Wahrheit über das Gesetz, nämlich zur Beziehung des Gesetzes zu unserem Herzen. Vielleicht konnten wir bis jetzt das Gesetz noch als etwas verstehen, das mit unserem Verhalten zu tun hat. Aber es geht hier um das Herz und das Gesetz. Das haben wir vor zwei Wochen schon etwas angeschaut. Als wir den ersten Abschnitt studierten, haben wir das schon erkannt. Das Gesetz, die Weisungen, die Anordnungen, die Gebote Gottes müssen in unserem Herzen sein und müssen da zuerst gehalten werden. Es ist ein Irrtum, wenn wir denken, dass Gott uns mit uns zufrieden ist, wenn wir uns dem Gesetz entsprechend verhalten. Da, wo man hinsehen kann, da bewegen wir uns so, dass wir das Gesetz nicht übertreten. Das genügt Gott nicht. Und das genügt auch uns nicht, wenn wir ein erneuertes Herz haben, nicht wahr? Es heißt im 5. Mose 6, wo das Gesetz wiederholt wird, noch einmal sagt Gott, ich habe euch das gegeben. Und dann wird es dann aufgezählt und da gibt es auch eine Präambel, eine sogenannte Präambel, also ein Vorwort. Und da sagt der Herr durch Mose: Höre Israel, Gottes Volk, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das sind alles unsichtbare Dinge in uns drin. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Da ist das Gesetz, da muss das Gesetz gehalten werden wollen. Und dazu haben wir im Psalm hier ein großartiges Vorbild des Beters. Wir können an vielen Stellen sehen, wie das Gesetz Gottes wirklich in seinem Herzen eine Wirkung hat, nicht wahr? Und wie er auch weiter danach sucht. Jetzt in diesem Abschnitt, in Vers 10, sagt er zu Gott: Ich habe dich mit meinem ganzen Herzen gesucht. Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Vers 13, ich habe deine Bestimmungen mit meinen Lippen erzählt. Und wenn wir jetzt Lippen, Mund, Lippen hören, dann denken wir daran, der Mund redet aus dem, was im Herzen ist. Das kommt aus dem Mund heraus. Vers 14, ich habe Freude an deinen Zeugnissen. Das ist in seinem Herzen, diese Freude. Und Vers 15, ich bedenke und beachte. Wenn wir hier an Psalm 1 denken, darüber nachsinnen Tag und Nacht, das geschieht im Herzen. Beim Hebräer ist auch der Verstand und das Denken und alles andere im Herzen. Nicht nur die Gefühle. Ich habe Lust an deinen Satzungen, Vers 16. Ich will sie nicht vergessen. Und wie macht man das, nicht vergessen? Auswendig lernen. Im Herzen. Das ist schön, im Englischen heißt auswendig lernen, learning by heart. Also im Herzen lernen. Und das tut und will der Psalmist. Ich habe Lust an deinen Satzungen. All das, was er hier sagt, ist Ausdruck davon, wie sehr die Tora Gottes im Herzen des Psalmisten wohnt. Und darum sieht er und erfährt er auch die Wirkungen des Wortes. Und er will mehr davon. Das ist die natürliche, also geistlich natürliche Logik. Je mehr wir das erfahren, desto mehr wollen wir davon. Bei einem Kind Gottes ist es wie bei den Schlangen. Ein Freund, der Schlangen als Haustiere hielt, er hatte so ganz große Schlangen, die er dann einmal im Monat fütterte. Und er hat mir erzählt, dass bei den Schlangen der Appetit erst mit dem Essen kommt. Also sie bekommen erst dann, wenn sie angefangen haben zu essen, richtig Appetit nach mehr. Und so ist es bei uns. Je mehr wir vom Wort Gottes essen, es lesen, es studieren, es im Herzen behalten, weiter darüber nachsinnen, desto mehr werden wir doch hungrig danach. Hungrig nach mehr. Und weiter noch, je mehr wir erfahren, wie das Wort und Gesetz des Herrn uns ein gesegnetes Leben beschert, desto mehr wollen wir lernen, es anwenden, es halten, danach handeln, im Gehorsam sein. Und so wird unser Gebet dem des Psalmisten immer mehr gleichen. Wir werden auch so beten wie der Psalmist, und unsere größte Not wird mehr und mehr dieselbe sein, wie sie es auch beim Beter dieses Psalms ist. Es ist seine größte Not. Wenn wir im Psalm weiterlesen, entdecken wir Passagen, in denen er aus der Bedrängnis und aus der Verfolgung durch Feinde zu Gott schreit. Und seine erste Bitte ist dann nicht: Herr, befreie mich von den Feinden und von den bösen Umständen. Nein, er betet immer: Hilf mir, dein Gesetz zu halten und darin zu wandeln. Viele Feinde haben sich gegen mich verschworen. Herr, hilf mir, dass ich dein Gesetz halten kann, ihnen zum Zeugnis. Das ist wunderbar, oder? Sein größter Feind ist nicht der Feind, der von außen kommt, sondern der von innen kommt. Und wenn wir dieselbe Sehnsucht im Herzen haben, wie sie der Psalmbeter hat und wie sie auch der Apostel Paulus beschreibt, dann werden wir auch immer wieder unsere Schwachheit wahrnehmen und spüren, wie schwach wir wirklich sind. Wir werden vielleicht ähnlich sprechen und beten wie der Apostel in Römer 7, da in Vers 22 und folgende, da sagt er ja: Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Und das ist etwas, das der Geist Gottes in ihm geschaffen hat, dieses Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Und dann sagt er: Aber ich sehe ein anderes Gesetz auch in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Wir fühlen uns sehr verstanden, nicht wahr, wenn wir das von dem großen Apostel so lesen. Also wenn er das so erlebt, dann kann ich das sicher auch so erleben. Oder dann muss ich nicht total am Boden zerstört sein, wenn das mir auch so geschieht. Aber dieses Verstandensein, das darf auch nicht zu einer solchen Art von Entspannung führen, dass wir dann nicht mehr von Herzen danach suchen, Gottes Gesetz und seine Weisungen zu halten. So dass wir vielleicht dann sagen: Ja, ich bin nun mal ein Sünder und das bleibt auch so, solange ich auf dieser Welt bin. Sogar der Apostel Paulus hat das ja auch so gesagt. Und das wird dann eine Entschuldigung, nicht zu kämpfen. Und wir würden, wenn wir auf den Kampf gegen die Sünde verzichten, auf diese Weise, dann würden wir gleichzeitig auch auf ein gesegneteres Leben verzichten. Paulus sagte ja gleich im Anschluss an diesen Ausruf, als er ausruft: Ich elender Mensch, wer hilft mir da raus? Da sagt er: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn Gottes Gesetz, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und was er hier sagt, ist nicht, dass er das okay findet, dass das halt so ist in seinem Leben, dass er manchmal dem Gesetz Gottes dient, manchmal dem Gesetz der Sünde und das ist halt so. Nein, er sagt: Mit dem Sinn diene ich dem Gesetz des Herrn. Und dieses Wort Sinn, das ist auch, was er vorher schon gebraucht hat, was er später auch wieder braucht. Das Wort, das mit Sinn übersetzt ist, das ist das griechische Wort Nous. Und das ist die durch den Geist Gottes erneuerte Ausrichtung des Herzens. Also mit dieser erneuerten Ausrichtung des Herzens dienen wir dem Gesetz Gottes. Und das mit dem Fleisch würden wir, das Fleisch, das ist die alte Natur, die von der Sünde geprägt ist, mit dem Fleisch würden wir der Sünde dienen. Das sollen wir aber nicht. Wir sollen uns anstrengen, mit ganzer Kraft Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst, also das Gesetz halten. Wir sollen nach der Lehre des Apostels nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Mit dem durch den Geist neu geschaffenen Sinn dienen wir dem Gesetz Gottes. Und das können wir. Das können wir, weil der Herr Jesus Christus gekommen ist, um das Gesetz Gottes zu erfüllen. Und er erfüllt es erstens stellvertretend für uns, sodass wir durch den Glauben an sein Heilswerk gerechtfertigt sind. Das heißt, gerecht gesprochen, juristisch, von der Anklage des höchsten Gerichts freigesprochen. Und zweitens hat er uns den Heiligen Geist gesandt, der uns so verändert, dass wir mehr und mehr Christus ähnlich werden. Und so werden wir auch mehr und mehr dieselbe Liebe zum Gesetz des Vaters haben. Und dadurch, dass er durch den Geist in uns wohnt, wohnt auch das Wort Gottes in uns. Und das sollten wir uns als den wertvollsten Schatz in unserem Herzen behalten, festhalten. Es wird da seine Wirkung tun. Und das meint der Psalmist, wenn er betet: In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich will nicht mehr gegen dich sündigen. Darum halte ich dein Wort, deine Gebote, deine Satzungen, deine Ordnungen, deine Zeugnisse in meinem Herzen fest. Und ich denke Tag und Nacht daran, sinne Tag und Nacht darüber nach, damit ich nicht gegen dich sündige. Liebst du den Vater, wie der Sohn, der Herr Jesus, ihn liebt? Liebst du den Vater so? Liebst du den Herrn? Dann wirst du nicht gegen seinen guten Willen verstoßen und sündigen wollen. Dann bewahre sein Wort in deinem Herzen, das dir hilft, die Reinheit zu bewahren. Mit meinem Herzen habe ich dich gesucht. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Amen.